Wir freuen uns, Carola Poja ist heute bei uns bei Clickology. Jeder kennt sie vielleicht unter Vienna Wedekind. Sie war auch 2019 bei der ersten Click dabei in einer Panel-Discussion mit Crystal Clear unter dem Titel Ich bin käuflich, Fragezeichen, Ausrufezeichen, immer dazu sagen, und hat fleißig mitdiskutiert. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Willkommen zu Clickology, dem Podcast zur Content Creators Konferenz The Click. Gehostet von Sophie Rieber und Maria Ratzinger.
Ich freue mich sehr für die Einladung. Dankeschön.
Ist das dein erster Podcast?
Tatsächlich ja.
Wirklich? Ja. Das ist aber aufregend.
Also von damals, ich bin ja ab und zu immer noch im Tonstudio, also Hörfunk aufnehmen und das ist dann ähnlich, aber so richtig Podcast noch nicht, ne?
Du gehörst ja zu den sozusagen erfolgreichsten Bloggern, damals noch Bloggern, jetzt Influencern Österreichs. Was vielleicht weniger Leute wissen über dich ist, wie bist du eigentlich damals dazu gekommen? Wann hast du genau angefangen?
Ja, ich habe vor 7 Jahren begonnen oder vor 8 mittlerweile, glaube ich, sind es. Und ich habe ja an und für sich Schauspiel studiert in Graz und in Klagenfurt und in Wien. Und Fotografie davor, also und wollte einfach nach dem Schauspielstudium wieder mehr fotografieren. Und eine Kollegin hat mich damals gebucht, unter Anführungszeichen, für ihren Blog. Und ich habe sie gefragt, was ist denn das eigentlich, was machst du da? Und sie hat gesagt, ja, das ist meine eigene Website und da teile ich meine Inspirationen und meine Fotografien. Und ich habe mir gedacht, ah, das ist eigentlich super, dass ich wieder mehr fotografiere eigentlich mir auch eine eigene Seite baue und auch mal mich ein bisschen ablenke von diesem Schauspiel. Zeugs und habe das dann gegründet und es sollte eigentlich nur ein Online-Tagebuch sein über mein Leben als Schauspielerin und was mich alles so inspiriert und irgendwann, da war dann auch gerade so langsam der Boom auch in Deutschland und in skandinavischen Ländern von Blogs und dadurch war dann relativ bald eine große Aufmerksamkeit auf die noch kleine Bloggerlandschaft in Österreich und ja, es war am Anfang gar nicht modelastig, nur irgendwann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich dann schon beide Jobs irgendwie oder beide Sachen trennen und habe quasi keine Schauspielsachen mehr auf dem Blog gemacht, sondern war einfach mehr in Richtung Mode unterwegs, nachdem das ja als Schauspielerin auch immer ganz wichtig war für mich oder ein wichtiger Aspekt im Schauspielerleben. Irgendwann wurde das so groß, dass es mittlerweile mein Hauptberuf ist, seit 5 Jahren. Ja, es hat eine unerwartete Wendung genommen, das Ganze.
Yes, wobei man sagen muss, ich habe die Carola schon auf Theaterbühne und Leinwand gesehen.
Ja. Also es war lange Zeit
ein Kunstwerk.
Es war lange Zeit ein Doppelleben quasi. Ja. Ich habe auch ganz, ganz lange Zeit war ich wirklich nur Vienna Wedekind und ich habe nirgendwo veröffentlicht, wie ich heiße. Mhm. Das war mir voll wichtig, weil ich Angst hatte, dass wenn man mich als Schauspielerin googelt, dann plötzlich auf irgendwelche Blogsachen stoßt. Also es waren irgendwie wirklich 2 Identitäten und ich habe dann erst vor noch gar nicht so langer Zeit begonnen, dann langsam mal auch zu schreiben, dass ich Carola heiße und dann auch noch den Nachnamen. Also das war irgendwie, hat lange gedauert.
Und jetzt bist du auf Instagram mit Carola Poja und hast genau. Auch Vienna Wedekind.
Genau, ja. Ich habe es jetzt auf Instagram zu meinem Namen gemacht, aber Vienna Wedekind, der Blog ist immer noch Vienna Wedekind und wird es auch immer bleiben.
Bist du noch Schauspielerin nebenberuflich sozusagen, von einem Hauptberuf zum Nebenberuf oder hast du komplett dich jetzt konzentriert auf dein Influencer-Dasein?
Nein, also ich spiele nicht mehr. Der letzte Kinofilm, glaube ich, ist bei mir 3 Jahre her oder so. Aber wie gesagt, Hörfunk mache ich noch. Also man hört mich ab und an auf Ö3 und Co. in der Werbung. Aber wird nie erfahren, dass ich das bin, weil meistens werde ich nämlich gebucht für steirische Rollen, was sehr lustig ist. Also die steirische Heidelbeer und keine Ahnung. Weil ich eigentlich sonst gar nicht steirisch spreche. Also sehr lustig. Ja, also das mache ich noch, aber sonst ist es primär das Bloggen, ja.
Dein Kanal oder generell Vienna Wedekind ist ja im Fashion-Bereich generell angesiedelt. Ein sehr, finde ich, durchgängig seit Jahren wirklich sehr stylisches Profil. Also ich sehe ja oft bei Kanälen, dass sich das sehr stark ändert dann einfach oder sowas, aber du hast ja von Anfang an eine sehr gute Linie gehabt. Was wahrscheinlich auch dann zu deinem Erfolg geführt hat, dass du schon sehr genau gewusst hast, irgendwie, wie du dich bzw. deine Sachen in Szene setzt. Aber ich denke mir halt auch im Laufe der Zeit, haben wir alle mal miterlebt oder hatten wir auch in vielen Podcasts irgendwie das Thema, führt es natürlich auch dazu, dass es einen extremen ja, Arbeitsoverload gibt einfach, weil sehr viel an deiner Person hängt. Du musst permanent neue Inhalte produzieren, dich neu erfinden, neue Sachen finden, die interessant sind. Wie bist du damit umgegangen? Hattest du dieses Loch auch gespürt irgendwann einmal, dass du ausgebrannt bist sozusagen? Oder hattest du auch mal dieses Gefühl von Burnout? Ich weiß es nicht, ob das Wort zu hart ist oder nicht zu hart ist.
Ja, also ich glaube, immer wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann ist es halt auch die Chance sehr groß, dass man sich irgendwie daran verbrennt, sage ich mal. Und das impliziert ja auch ein Burnout. Also ich kenne es sehr wohl. Ich habe dadurch, dass ich das meiste alleine mache oder zumindest in einem sehr kleinen Team, ist man natürlich ganz nah dran an dem Ganzen. Und es ist nicht nur, dass man viel arbeitet oder halt sehr viel Herzblut reinsteckt. Gerade online ist ja irgendwie 7 days a week gefühlt. Aber es ist nicht nur das, sondern du gibst ja auch sehr viel emotional von einem her. Also auch diese Kreativprozesse, das ist ja ganz verbunden mit meinem persönlichen Innenleben. Und auch der Austausch mit der Community, also da wird einem viel abverlangt. Also sie wollen viel wissen, sie wollen was Schönes und toll, aber natürlich ist es zeitintensiv und es nimmt auch Energie. Und man muss da einfach schauen, wie sehr man sich da schützt. Und ich konnte das jahrelang halt nicht und habe dann einfach wirklich 7 Tage die Woche gearbeitet von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr. Und das irgendwann rächt sich das natürlich, weil dann der Körper halt irgendwann sagt, oh, hallo, ich hätte gern mal ein Päuschen. Und das war dann ein harter Weg schon in die Richtung.
Vielleicht kann ich da ganz kurz nur einhaken für die Leute, die halt vielleicht nicht so wissen, was Influencer so machen oder was du machst. Was kann man sich vorstellen, wenn du sagst, du arbeitest von früh bis spät? Also was fällt alles unter deine Tätigkeit, würdest du sagen? Also
ich hasse ja auch das Wort Influencer, das ja, muss ich jetzt echt mal
Content
sagen.
Content Creator.
Na, weil ich immer sage, wenn dieses to influence ist ja jemand beeinflussen und ich inspiriere lieber jemanden, als sie zu beeinflussen. Aber also natürlich inspiring. Mittlerweile ist es ein sehr gängiger Begriff für alle Formen, aber ich bin nach wie vor noch Bloggerin, deswegen.
Ja, das muss man vielleicht wirklich unterscheiden bei dir, weil ich glaube auch, ich benutze das Wort sehr, sehr oft, weil viele mittlerweile eigentlich keinen Blog mehr haben und deswegen sind sie auch in meiner Definition keine Blogger.
Sind sie ja eh nicht. Also wenn sie keinen Blog haben, sind sie ja keiner. Aber
viele gehen jetzt wieder zurück auf Blogger.
Ja, stimmt.
Vieles gibt wieder neues Inhalten wieder. Vorher war das Pui.
Ja.
Es ist dieser. Okay.
Also, auch selbst bei Klick haben wir ja auch gehört. Also selbst von Instagram selber haben wir gehört, dass es nicht so sinnvoll ist, nur auf einen Kanal zu setzen, sondern auch sich auf Inhalte eigentlich verstärken sollte. Entschuldigung.
Stimmt. Ja. Du hast vorher erwähnt, dass du im Team auch arbeitest, in einem kleinen Team.
Ja, ich bin zu dritt eigentlich, kann man sagen. Also ich habe den Patrick, der macht die Fotografie und ist ja für all dieses Bildliche zuständig. Wobei viele Bilder mache ich auch selber durch mein damals Fotografiestudium, aber die großen Editorial-Shoots und so mache ich mit Patrick. Und die Eva ist meine Agentin und Managerin, die dieses ganze Administrative und Verträge und so handelt. Und dann habe ich noch eine Agentur in Italien für den internationalen Markt, aber die sind jetzt nicht mit mir im täglichen Team.
Nochmal darauf zurückzukommen. Also, was machst du als inspiring
Du kannst ruhig Influencer sagen, aber ich muss es nur einfach immer kommentieren.
Nein, absolut. als Blogger zu den ganzen Tags, wenn man sagt, dass du viel machst.
Normalerweise stehe ich um 6.30 Uhr auf und nach Frühstück und Gassi gehen mit Hund setze ich mich dann halt an die E-Mails und mache mal die wichtigsten Sachen. Das dauert halt 1-2 Stunden, je nachdem. Vor allem, ich schreibe die Texte für den Blog meistens vormittags, weil ich einfach meine beste Zeit oder produktivste Zeit ist vormittags. Dann meistens gehen wir auch vormittags noch shooten, dadurch, dass dann das Licht besser ist. Im Sommer ist es egal, aber im Winter muss man vormittags raus. Weil die Mittagssonne ist auch nicht so schön und deswegen das Licht ist einfach vormittags am besten. Dann stehen halt zwischendurch immer wieder Termine an. Also entweder es sind irgendwelche Gespräche in Agenturen oder es sind Conference Calls, das habe ich ganz viel mit meiner Agentur oder mit meiner Agentin. Und dann natürlich Termine so in Showrooms oder mit Kunden in Wien zu Showrooms gehen, wegen Styling, sich Dinge aussuchen, ganz viel Lookbooks durchschauen, die ich zugeschickt bekomme, kommende Produktionen oder für Fashion Weeks, Konzepte erstellen, Inspirational Boards, also in Dinge, die die Mut oder die Stimmung für die nächste Zeit vorgeben. Ganz, ganz viel Recherche, Trendrecherche, Textrecherche, Themenrecherche. Dann natürlich Social Media, Pinterest, Instagram, Content-Plan. Facebook, Contentplan, Newsletter. Das alles muss halt bestückt werden. Dann natürlich Post-Production, wenn wir geshootet haben, müssen die Fotos selektiert werden, sie müssen bearbeitet werden, sie müssen beschriftet werden, implementiert im Blog, hochgeladen, dann ein bisschen HTML oder Konferenz mit dem Programmierer. Dann natürlich oft Reisen, wo dann ganz viel Administratives wegfällt, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat. Das heißt, es fällt dann abends wieder an oder halt später. Und ja, also da geht echt sehr viel Zeit drauf. Und es ist halt auch sehr viel eher am Computer als draußen, also eher 2-3 Mal in der Woche, also nur Termine und Co. Und der Rest ist halt sehr viel.
Das Packerl verschicken und annehmen und abholen auch ein großes Ding, oder?
Ja, ich muss das, also natürlich mache ich das auch selber.
Kenne dich auch als halbes Postamt. Ja,
und noch gar nicht gehabt, auf Events gehen. Und
ja, genau, das so. Stimmt, das kommt auch noch. Also wenn
und so, das ist schon dann viel.
Ja, wenn ich dann noch Glück habe, dass abends auch noch ein Event ist, dann ist man oft bis 23 Uhr weg. Versuche ich aber ganz selten zu machen, nur ausgewählt mehr, weil es einfach von Energie nicht geht. Und das ist auch ein Learning von dieser eher härteren Zeit gewesen, dass ich nicht überall dabei sein muss, weil ich es nicht schaffe von Energie und das Leben dann trotzdem weitergeht und sich die Kunden trotzdem wieder melden, auch wenn man dort nicht hingegangen ist. Ich mag es auch lieber privat dann einfach mich mit jemandem zu treffen, als bei so Events. Also ich, das ist, ja.
Wie hast du gespürt, dass es einfach zu viel dann war? Also du hast schon so angedeutet, dein Körper hat dir klare Signale gegeben, aber wie war es dann doch, dass man es doch realisiert, weil man übergeht es ja dann gerne, dass man sich... Ja, geht schon.
Naja, ich habe, wie glaube ich, echt recht viele seit ein paar Jahren regelmäßig Panikattacken und Angstzustände. Und vor allem, wenn ich sehr gestresst bin, da merke ich immer, ui, okay, war anscheinend zu viel. Mittlerweile weiß ich damit umzugehen und es stresst mich jetzt nicht, dass ich eine habe. Und ich weiß auch, woher sie kommt, aber es ist natürlich nicht schön, das zu haben. Und das Ausschlaggebende vor 2 Jahren war, dass ich diagnostiziert wurde mit Laktose-Fructose-Intoleranz. Und ich habe dann gefragt, woher kann das denn kommen? Ich habe mein Leben lang noch keine Allergie und nichts gehabt. Und ihm gesagt, durch Stress. Weil der Körper irgendwann, der hat ein Reservoir. Und wenn es voll ist und er einfach so gestresst ist, dauerhaft, also jetzt nicht nur eine Woche Stress, sondern über langen, langen Zeitraum, dann schaltet er einfach gewisse Stufen ab, die er nicht unbedingt braucht. Und eine der ersten Sachen sind Laktose-Abspaltung. Der denkt sich, ach, wurscht, brauchen wir nicht unbedingt, weg damit. Und ja, das fand ich auch irre interessant, wie der Körper tickt. Und ich bin da wirklich aufgewacht und habe mich echt entschuldigt bei meinem Körper und habe mir gedacht, boah, das habe ich echt nicht mitgekriegt, was ich da für Raubbau tue, weil mir sehr so Spaß macht, der Job, dass du jetzt krank geworden bist, um mir das zu zeigen. Also krank, aber halt irgendwie Alarmsignale aussendest. Und da ging es dann wirklich los mit Ernährungsumstellungen, und Stresstherapie und viel Auszeiten. Ich habe dann begonnen zu lesen regelmäßig. Ich habe um 19 Uhr meinen Off-Duty-Wecker. Der bimmelt um 19 Uhr, Handy weg. Und ich lese eine Stunde. Wow. Maria schaut schon auf die Uhr, ist schon 19 Uhr.
Gute Tipps.
Ja, und das hat mir so, so, so viel gebracht, weil manchmal schaffe ich es halt nicht, eine Stunde ein Buch zu lesen, aber ich habe dann einfach Magazine durchgeblättert oder einfach nur ein Bad genommen, aber es war meine Off-Duty-Zeit. Und wenn ich ganz viel Stress hatte, weil viele Abgaben waren, dann habe ich es zumindest 20 Minuten gemacht, aber ich habe es täglich gemacht. Und ich habe auch Sonntag freigenommen, das eigentlich sollte normal sein, aber ich habe es einfach nie, es war was komplett Neues. Und Patrick und ich haben versucht, Sonntag dann immer wirklich irgendwas für uns zu machen, ins Museum zu gehen oder zu spazieren, um rauszukommen, weg von der Arbeit. Und das sind alles so Faktoren, die dann dazu beigetragen haben, dass es ein bisschen, also nach und nach die Stresslevel reduziert wurden.
Vor allem wird ja auch oft die Kreativarbeit dann total unterschätzt, weil ich beispielsweise persönlich sehr selten abschalten kann, weil genau dann in der Freizeit kommen die Ideen. Die kommen nicht vom Computer, die kommen die leider eigentlich durch ein beständiges daran denken und auch rausgehen mit und Menschen recherchieren, reden, mit Menschen reden.
Nur was ganz anderes reden.
Ja. Und das ist auch extrem anstrengend und deswegen finde ich es auch so witzig, wenn man Kreativarbeit kann man gar nicht mit Stunden bemessen.
Nee, weil es ist schwierig. Es ist
ein ständiges Programm, du bist immer, das bei dir offen ist und das weiterläuft. Immer, ja. Die App kannst du nicht schließen. Ja.
Aber das ist auch schön, also ich finde... ich habe auch gemerkt, je mehr ich abschalte und halt einfach offline bin zumindest, desto produktiver bin ich generell. Und dann brauche ich gar nicht 7 Tage die Woche irgendwie rumhasseln, sondern ich kann auch produktiv gezielt arbeiten oder mir zwischendurch was einfallen lassen. Also dann kommen dann ganz viele Sachen, wenn ich eben nicht immer vor diesem Computer hocke oder vor dem Handy. Das war ganz wichtiges Learning auch. Und für mich, ich bin Perfektionistin, leider. Beruflich ist es oft ganz gut, aber stressmäßig nicht. Und ich muss mir zugestehen, dass ich nicht perfekt bin. Und ich versuche, das ist auch ein meiner Ziele für dieses Jahr, zu sagen, hey, dann bist du halt mal nicht da dabei oder dann bist du mal nicht online oder dann ist der Blogpost einmal heute nicht fertig geworden oder keine Ahnung. Also zu sagen, hey, slow down.
Was hast du sonst noch generell für Tipps bei der Arbeitsweise, die du dann umgestellt hast? Weil ich fand das extrem inspirierend mit dem 19 Uhr Wecker, dass man mal halt sich selber auch dann erinnert, dass es
das 19 Uhr ist.
am Wochenende schaut, dass man auch nicht arbeitet, was auch. Also das kann ich persönlich sehr nachvollziehen, weil ich habe damit auch als Selbstständige angefangen und am Anfang haben alle die Augen verdreht und gemeint, wie das geht. Also das ist ein Blödsinn einfach. Ich habe dann heimlich natürlich gearbeitet, aber halt, ich habe keine Termine gemacht und allein das hat mich schon so runtergeholt irgendwie.
Ja, es hat viel mit Disziplin zu tun und vor allem Selbstdisziplin, weil du tendierst halt natürlich dazu, wenn es dein eigenes Baby ist, dass du halt immer arbeitest, weil es dir ja auch Spaß macht und du es liebst. Und man muss sich da aber selber schützen und sagen, stopp, jetzt ist mal Pause und dann machst du später weiter. Und bei mir so, ich versuche, ich arbeite immer noch klassisch mit To-Do-Listen auf Papier, schreibe mir jeden Tag in der Früh meine Pläne für den Tag mit Box, die ich dann abhaken kann. Ich liebe nämlich auch abhaken und schreibe mir das dann auf. Und wenn ich ganz zerstreut und gestresst bin, schreibe ich mir wirklich Zeiten, quasi E-Mails 9 Uhr bis 10 Uhr. Und entweder ich stelle mir den Timer vom Handy und weiß, der Countdown geht jetzt eine Stunde. Aber meistens schaffe ich es so, dass ich es so einfach mache, aber das Handy weggebe. Weil ich schaue sehr oft, und ich glaube, wir tendieren alle dazu, immer wieder mal schnell aufs Handy. Und dann bist du wieder auf Instagram oder bei Instagram Story und von einer Story kommst du auf die nächste und 15 Minuten sind vergangen. Und ich frage mich oft, wo kommt dann die Zeit, also wo ist die Zeit hin? Dabei, wenn ich das Handy weg habe, dann schaffe ich meine
Beziehungsweise die ganzen ganzen Push-Notifications habe ich
gar nicht.
Ein Minimum reduziert.
Und ich habe das ausgestellt.
Wenig, alle ausgestellt. Das ist nicht mehr auszuhalten.
Es ist also auch nicht notwendig.
Ich gehe rein in mein WhatsApp und habe meine Nachrichten. Und da gehe ich dann 15 Mal am Tag rein, wenn ich so...
Ja.
Das mache halt gerade, aber nicht, wenn ich dann so rausgerissen wäre.
Ja.
Es ist total lustig, muss ich sagen. Ich finde mich das ja wieder. Ich arbeite auch mit Zettel vor meinem Computer, auch mit Boxen und auch mit Durchstreichen. Und ich finde das extrem befriedigend.
Ja, ich finde das total wichtig. Auch selbst zu sehen, hey, ich habe was gemacht heute. Und man muss auch auf sich stolz sein. Und wir Frauen oder wir alle Menschen müssen viel öfter uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, was wir alles bewerkstelligen. Und da fehlt es auch oft, weil man gilt dann gleich als eingebildet oder keine Ahnung. Aber ich finde, wenn man viel investiert an Zeit und Energie, kann man auch mal sagen, hey, das ist jetzt echt cool gemacht. Du hast alles von dieser blöden Liste geschafft. Geil.
Hey, ich kann dazu, ich verwende gerne Clockify. Das ist ein gratis Tracking-Tool im Browser und das kannst du einfach aufmachen, kannst dich anmelden, kannst Kunden anlegen, Klienten anlegen und Projekte und drückst dann einfach auf Start, wenn du beginnst zu arbeiten und dann auf Stopp und du hast dann Auswertungen, Monatsauswertungen und das hilft dir auch sehr, dich selber, wenn du jetzt Kunden hast, die sagen, warum hat das so lange gebraucht? Das hat einfach so lange gebraucht und dann siehst du auch, de facto hast du da 15 Stunden gesessen und daran gearbeitet. Auch für einen selber jetzt so eine Art Bestätigung, die man noch nachher hat.
Ja, voll.
Das Tracking geht allgemein sehr, glaube ich, auch Erfolgstracking, jetzt was du gesagt hast, das Durchstreichen, geht ja auch sehr unter, beziehungsweise wird es dann, wenn es wirklich stressig ist, komplett vergessen und dann denkt man sich am Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und es fällt einem nichts ein, obwohl man total viel gemacht hat.
Also bei mir ist es so, dass gerade wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ich schaue dann ewig rein und dann kommentiere ich dort irgendwas oder ich beantworte da auf Direct Message irgendwas und die Zeit ist vergangen. Ich habe das Gefühl, oft stresst es mich, weil ich sehe von der ganzen Welt, was gerade los ist. Das ist so ein, oh, um Gottes Willen. Und das, ja, begebe mich in so einen Stressstrudel und habe das Gefühl, ich habe unfassbar schon kackelt und eigentlich habe ich nur eine halbe Stunde lang auf Instagram verbracht und deswegen habe ich das auch extrem reduziert, weil da habe ich auch oft das Gefühl, was habe ich denn den ganzen Tag gemacht? Und dabei, ja, weil es jetzt nicht wahnsinnig produktiv war.
Dabei wahrscheinlich, weil sich wie viele tausend Menschen deine Stories anschauen und sich denken, was du alles machst in der Weltgeschichte.
Ja, okay. Das ist das andere. Also ich glaube, man sieht ja immer bei anderen Dinge, die man selber gerne hätte oder wo das alles so toll wirkt. Und das ist halt auch die Gefahr von Instagram, dass es nicht ganz das reelle Leben ist oder nur ein Exzerpt vom reellen Leben. Und
aber das ist halt auch dieses Community-Management, das man komplett unterschätzt. Ich meine, man wünscht sich als Influencer oder Instagram-Mensch, dass man mit vielen Leuten in Kontakt kommt und dass die einen vielen fragen. Und oft ist dann das Segen dann auch irgendwann ein Fluch plötzlich, weil es dann wirklich Arbeit wird, wenn man vielen Leuten zurückschreiben muss. Und das gehört ja auch dazu, dass man antwortet oft.
Schon. Aber ich finde, wie gesagt, das ist für mich das Wichtigste, ist ja die Community. Ja. Und deswegen schätze ich das wahnsinnig und ist es mir auch sehr wichtig, da weiterhin den direkten Kontakt zu halten und alles zu beantworten, zeitnah zu beantworten und da zu sein. Oft sind Leute so erstaunt, so, du schreibst zurück. Und ja, natürlich schreibe ich zurück. Ich lese jede einzelne Nachricht durch, weil die Leser sind ja das Wichtigste. Und ich finde es total schön, einen Kontakt zu haben oder auch Feedback von jemandem zu bekommen, der sich jetzt vielleicht da was gekauft hat oder das ausprobiert hat und dorthin gereist ist. Es gibt mir irrsinnig viel. Also ich finde, das ist zwar eine zeitaufwendige Geschichte, aber auch eine, die mir wahnsinnig viel Energie gibt. Und da schränke ich dann dafür lieber irgendeinen anderen Arbeitstask an dem Tag ein, um da irgendwie up-to-date zu sein. Aber ja, es natürlich fordert es viel Zeit.
Jetzt würde mich noch so ein paar Sachen, persönliche Sachen interessieren, um dich besser kennenzulernen. Generell halt, also wir sprechen ja natürlich jetzt schon von einem extrem hohen Niveau und du bist wahnsinnig erfolgreich, hast viele Buchungen, hast eine Agentur, hast du gesagt, in Italien, also sozusagen eigentlich da, wo viele hinwollen. Wie waren bei dir eigentlich die Anfänge? Also kannst du dich noch erinnern, so wie die erste große Buchung gekommen ist, wo du im Zimmer herumgehüpft bist, weil du dich so gefreut hast oder innerlich, ja, gejubelt hast und wie ging es weiter, wie hart war es manchmal dazwischen, einfach so, wie war dieser Erfolgsweg, weil der wird auch nicht immer so einseitig steil gewesen sein, kann ich mir jetzt vorstellen.
Nein, gar nicht. Also ich glaube, bei mir war das Ding, dass ich ja als Schauspielerin auch schon gewohnt war, oft wenig zu verdienen und dann teilweise aber wieder gut beim Filmen zu verdienen, aber ich stand oft für 30 Euro auf der Bühne am Anfang, auch als Erfahrungswert. Ich finde das auch ganz wichtig. Und genauso ging es auch beim Bloggen los. Ich finde, man muss mal auch von unten anfangen und einfach mal machen. Und ich habe das ja nie darauf angelegt, das irgendwie beruflich zu machen. Deswegen war ich von Anfang an sehr streng mit der Kooperationspartnerwahl und habe sehr viel abgelehnt.
Auch am Anfang?
Ja, weil ich einfach von Anfang an wusste, wofür ich stehe. Klar hat sich das dann noch mehr rauskristallisiert, aber ich wusste schon auch, worauf ich gar keinen Bock habe. Also, oder was meiner Ideologie nicht entspricht oder meiner Ästhetik.
Ja, im Bereich Fashion dann? Also
nicht nur, auch Lifestyle, auch vor allem sehr viel. Und, aber auch Mode, ja. Und dadurch, da war ich immer schon sehr streng und bin ich heute auch, glaube ich, eine der manchmal wenigen, die das noch so streng machen. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber mir ist das irrsinnig wichtig. Und die erste Kooperation, ich glaube, ich habe das bei der Click eh schon damals gesagt, dass ich glaube, dass es Zalando war. Ich weiß nur, mein allererstes Goodie in der Goodie-Bag war von Swatch, eine Uhr. Und ich bin gestorben, weil ich habe mich so gefreut. Ich habe diese Uhr immer noch.
Ich glaube, ich kann mich an die erinnern.
Diese plötzlich. Weiße mit dem offenen Ziffern. Yeah. Ich meine, das gibt's ja nicht. Ich gehe da hin und schaue mir das voll gern an, dann kriege ich noch was. Das ist ja unfassbar. Und ich habe das, ja, also das war für mich so ein Schlüsselerlebnis und ich bin dann trotzdem nicht deswegen zu mehr Events gegangen, aber ich habe mich jedes Mal so gefreut, weil es halt nicht selbstverständlich ist, etwas geschenkt zu bekommen. Ich habe es auch nie deswegen gemacht. Ja, also es kam dann halt mit dem Erfolg oder je mehr sich das verbreitet hat, natürlich mehr Anfragen. Je größer die Community ist natürlich, desto mehr steigt dein Preis, aber ich habe auch schon sehr, sehr viel Geld abgelehnt, weil es einfach nicht zu mir gepasst hat oder ich mich einfach nicht mit dem Brand identifizieren konnte. Und dann bringt mir das viele Geld auch nichts. Also ich bin da total
halte das auch für eine Schlüsselaussage zu dem stetigen Erfolg. Also ich glaube, es gibt den kurzfristigen
und nachhaltige,
nachhaltige Linie, einfach, die man sieht und spürt einfach bei Leuten.
Ich glaube, viele, gerade in einer jüngeren Zielgruppe, würde ich es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich jetzt irgendwie noch Student bin und ich habe jetzt gerade einen vollen Erfolg mit dem, was ich mache. Take the money and run. Also wenn ich jetzt Bock auf das habe und mir denke, ich will ja eh, ich studiere jetzt ganz was anderes und ich will es jetzt nicht unbedingt beruflich, dass das meine Richtung ist, dann würde ich vielleicht auch einfach, worauf ich jetzt gerade in dem Moment Bock habe, machen. Wenn du aber eine Marke bist und halt versuchst, dich zu positionieren, beziehungsweise halt natürlich länger als 1-2 Jahre in dem Business zu bestehen, dann muss man einfach anders verfahren und es ist beides gut. Also jeder muss entscheiden.
Also jeder muss das selber entscheiden.
Voll.
Ich kann nur sagen, halt, weil ich oft auf der anderen Seite sitze, weil ich oft als Beraterin geholt werde von Unternehmen, welche Influencer, sorry, aber sie so, sie buchen, ist es schon so, dass wir uns viel anschauen, einfach dann so im Screening, im Konferenzraum und dann einfach so, okay, das ist total unauthentisch, weil da wurde über das geredet und das ist eigentlich dann so. Und dann einfach, dass überhaupt nicht in Erwägung gezogen wird. Nur mal, um das vielleicht auch mal einzubringen von der anderen Seite halt. Also.
Ja, ich glaube, viele vergessen einfach, dass man echte Vorbildwirkung hat und dass das Menschen, auch wenn sie nicht immer kommentieren und liken, dass das Menschen sehen, echte Menschen. Und dass man sich schon überlegen muss, wofür will man stehen und was strahlt man aus nach außen. Also ich möchte nicht verantwortlich sein, dass sich jemand irgendein Teil sündteuer vielleicht kauft, weil ich es empfohlen habe und ich es eigentlich ganz schrecklich finde. Also das könnte ich mit mir gar nicht vereinbaren. Und ich find es richtig cool, für etwas zu stehen und nicht für alles zu stehen und alles zu machen. Und man schießt sich ja natürlich auch langfristig selbst ins Aus, wenn man die eine Automarke bewirbt und irgendwie 2 Wochen später die andere. Also das ist natürlich, schauen da Brands drauf.
Oder das und Fahrrad, wenn man nicht Auto fährt.
Ja. Da muss man echt drauf achten. Und manche, ich habe auch das Gefühl, gerade in dem Bereich, dass natürlich Geld, mit Geld kannst quasi alles kaufen. Also dass sehr, sehr viele Menschen oder wir fast alle käuflich sind und vielleicht kommt es da, dass ich aus dem Kunstbereich komme und man da immer ein bisschen weniger geldorientierte ist, mehr idealistisch, aber ich versuche da dagegen anzukämpfen.
Ja.
Was möchtest du eigentlich 2020 machen? Was steht denn an?
Also für mich ist ganz wichtig, mehr noch in Richtung Sustainable. Mein Bereich ist ja eher die minimalistisch-skandinavische Mode, also eher gedeckte Farben und reduzierte und clean Schnitte. Und in dem Bereich gibt es ganz viele tolle Brands, die aber viele noch gar nicht so kennen und die aber schon 100% sustainable sind seit Jahren. Und ich trage die auch schon seit Jahren. Aber jetzt ist halt natürlich das Bewusstsein extrem da und ich habe es mir zur Mission gemacht, ein bisschen mehr dazu berichten über das. Dann Interior interessiert die Community extrem und dadurch, dass ich jetzt umgezogen bin, mich natürlich auch. Aber ich möchte mich generell mehr dieses Jahr verstärken auf Vintage, also Second, ganz viel Secondhand und Sustainable Brands, Nachhaltigkeit und für mich selber auch noch weniger kaufen, als ich eh schon mache und halt auch den Kreislauf mehr aufrechterhalten. Und vor allem, das ist nämlich auch eine neue Erkenntnis, ich habe keinen extrem großen Kleiderschrank und ich trage die Sachen ja rauf und runter. Also diese Pullover-Jeans-Kombination habe ich jetzt, glaube ich, schon 3 Tage an. Aber ich poste das nicht bislang, weil ich mir gedacht habe, das langweilt die Leute. Und ich habe aber gemerkt bei anderen, denen ich folge, dass mich genau das interessiert, weil ich sehe die Kleidung ja immer wieder und denke mir, ja, natürlich, es ist ja schön, die Pullover verschieden kombiniert zu sehen. Mhm. Und ich habe da oft, obwohl ich privat es so handhabe, aber noch Scheu gehabt, das so offensiv ständig zu wiederholen und zu teilen. Und ich habe das für mich auch mit diesem Mindful-Hintergedanken zur Mission gemacht, dieses Jahr mehr einfach Everyday-Basic-Sachen zu zeigen, weil ich das halt einfach bin und trage und nicht ständig irgendwie neue Sachen reinbringen.
Magst du unseren Hörern noch was mitgeben für 2020 über dich oder generell als Input?
Ja, ich glaube, was ich selbst für mich mir vornehme oder auch an alle sagen möchte, ist, dass wir alle wieder mehr, glaube ich, miteinander kommunizieren sollten. Auch durch Social Media bleibt es oft auf der Strecke, wirklich sich so wie wir heute zusammenzusetzen und über gewisse Themen zu quatschen. Ich finde, es ist auch extrem spannend, mal mit Fremden auf der Straße oder so ins Gespräch zu kommen. Auch aufmerksam zu sein, Menschen auf der Straße auch zu helfen. Wir sind alle so ich-bezogen geworden. Und ich finde, es muss jetzt auch mit Hinblick auf unser Umweltding und so ein bisschen aufhören. Und ich finde, wir sollten wieder alle mehr miteinander sein.
Vielleicht auch aus der Komfortzone rauskommen.
Voll, auf jeden Fall. Die man ja hat. Und auch Komplimente machen, sich selber und anderen auch. Und sagen, hey, das ist fein, was du machst. Und mehr positive Energie, finde ich.
Ja,
würde ich schön finden.
Finde ich sehr schön. Wir wollen uns auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns unterstützt hast bei der Klick eben dieses Jahr.
Super gerne. Das ist echt eine tolle Sache, die ihr da macht.
Und dabei warst und ja, also vielen Dank.
Ja, und unser erster Podcast 2020.
Ja,
yay.
Schön gemacht.
Nice. Dank. Danke euch.
Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon sehr auf unseren nächsten Gast.
Mhm.
Und bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.